Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Willi Papperitz. Unter dem Künstlernamen Weisker tritt er als Musiker in ganz Deutschland auf und blickt inzwischen auf weit über 1000 Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene zurück. Zudem arbeitet er als Sprecher, leitet Workshops, produziert Imagefilme und Podcasts. Im Backstage-Podcast gibt Weisker einen Einblick in seine vielen Projekte und erzählt vom freundlichen Pirat Willi, von Mitmachkonzerten, Liedern und Geschichten und von isländischem Moos. Hallo Willi, cool, dass du da bist.
Hallo Leni, vielen Dank, dass ich da sein darf. In deiner gemütlichen Behausung, nicht?
Genau, in meiner gemütlichen Backstage-Kapsel. Wir haben uns über einen lustigen Kontakt kennengelernt, nämlich über Esel und Teddy.
Ja.
Zwei Podcaster, die seit fast 20 Jahren Podcast machen.
Unglaublich.
Weiß auch nicht, wie das eigentlich geht, genau. Und du hast denen ein Intro eingesungen.
Ja.
Das war vorher KI und dann hast du gesagt, nee, das machen wir jetzt mal richtig.
Ja, naja, aus zwei Gründen. Also erstens, weil ich immer denke, wenn man es machen, also KI umgehen kann, dann ist es ja eigentlich ganz nett, wenn man es auch tut. Aber ehrlich gesagt, der Impuls selber kam ja vom Teddy, glaube ich, der in irgendeiner Folge gesagt hatte, er wollte den Esel überraschen, irgendwie mit einem irgendwie selbstgemachten Intro von einer Band
oder
so. Wir schweifen zu weit aus, egal. Also das hat nicht funktioniert. Er hat keinen Musiker gefunden, der das gemacht hat. Hat das in der Episode erwähnt und ich habe es gehört und saß gerade da und habe gedacht, ach komm, dann mache ich das mal. Ist ja jetzt auch kein Riesending geworden, aber ich habe auch nicht gedacht. Mittlerweile nutzen die das, glaube ich, schon seit einem halben Jahr oder so. Ich weiß gar nicht genau. Und das habe ich ja gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, da schicken jetzt ein Haufen Leute irgendwie was hin und dann bin ich mal in einer Folge vielleicht mit dabei oder vielleicht auch überhaupt nicht. Vielleicht kommt auch nicht meine Antwort. Und also das war lustig eigentlich, ja.
Ja, und jetzt hatte Teddy wiederum den Gedanken, ob wir irgendwie was für deren 20. Geburtstag machen könnten, weil da werden die feiern in Köln und wir kommen da irgendwie alle hin. Und das wissen wir jetzt auch noch nicht so ganz genau, was wir da machen, aber in dem Zusammenhang habe ich natürlich gesagt, ja, dann musst du jetzt erstmal in meinen Podcast kommen, dann können wir uns kennenlernen.
Und selbst wenn wir das wüssten, dann ginge dir das auch überhaupt nichts an.
Richtig, dann würden wir das hier sowieso nicht erzählen. Liebe Grüße gehen raus.
Ja.
So, genau, dann deswegen reden wir jetzt erstmal über dich.
Los geht's.
Und wie ich gerade schon, bevor wir hier aufgenommen haben, festgestellt habe, dein Künstlername spricht sich nicht Whisker aus, sondern Weisker.
Ja.
Magst du mal erzählen, wie das entstanden ist? Warum heißt du so und wer bist du, was machst du?
Und warum heißt du nicht anders? Ja, das stimmt. Also das ist auch völlig unlogisch und die meisten sagen Whisker und ich kann das vollkommen verstehen. Und das ist eigentlich Quatsch, das ist hervorgegangen aus meinem Geburtsnamen, der tatsächlich Weisker ist, also mit EI geschrieben, aber so wie man das eigentlich schreiben würde. Und hat sich dann, das ging, kam über Umwege und über eine Logo-Gestaltung und irgendwie, dass ich das dann eben so anders geschrieben habe, als dass man es eigentlich schreiben würde. Und das war damals nur so ein Side-Projekt irgendwie, wo ich nicht gedacht habe, dass da mal irgendwie was draus wird. Mittlerweile haben das so viele Leute auf Klamotten, auf Autoscheiben, als Tätowierungen und so weiter, also dass ich das jetzt auch nicht mehr umdrehen kann. Ich habe zwischendurch echt mal kurz überlegt, ob ich das nochmal ändere, weil das ja mehr gewachsen ist, das Projekt, als ich eigentlich dachte. Ich habe das zu einer Zeit gegründet, als ich eigentlich noch was anderes gemacht habe damals. Und naja gut, jetzt ist es aber eben so. Und jetzt muss ich eben jedem immer wieder erklären, dass ich eigentlich anders ausgesprochen werde. Aber es ist eigentlich auch völlig wurscht. Hauptsache die Leute wissen ungefähr, mit wem sie es zu tun haben. Aber mit Whisky hat es nichts zu tun, um das noch zu sagen, ja.
Ja, genau. Das ist wichtig, weil du ja auch viel mit Kindern arbeitest. Das ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, dass das nicht.
Naja, gleichermaßen arbeite ich tatsächlich auch viel mit Whisky, aber im Erwachsenenbereich. Ich bin also Kinder, können wir noch drauf kommen. Ich bin Kinderliedermusiker, aber eben auch Erwachsenenmusiker und auch im Folk-Bereich aktiv. Und ich trinke selber überhaupt keinen Alkohol, aber ich habe sehr, sehr regelmäßig mit Whisky-Veranstaltungen zu tun, weil ein Freund von mir einen Whisky-Laden hat und wir machen dort gemeinsam Tastings. Also ich mache dann nur die Musik, er erzählt was zum Whisky und die Leute trinken. Und wir organisieren, ich glaube seit 10 Jahren oder so, die Whisky-Messe in Dresden zusammen. Und also das heißt, ich bin mit Whisky-Veranstaltungen irgendwie total umgeben und da tauche ich auch immer wieder auf. Und dann denken die Leute natürlich noch viel mehr, ich bin der Whisker und so.
Ja,
aber ist auch völlig wurscht, ja.
Du bist seit 2017 hauptberuflich Musiker. mit ganz vielen verschiedenen Projekten unterwegs, ne? Da können wir, wie gesagt, gleich noch drauf kommen. Wie war das denn für dich? War das eine klare Entscheidung, jetzt geht's los, jetzt machst du das? War das dann ein schwieriger Anfang oder ist das einfach passiert?
Na, das habe ich schon geplant. Also ich habe Musik und auch diese Musik, die ich jetzt hier mache, mache ich ja schon länger als 2017 und habe damit auch eher schon Geld verdient und habe es auch eher schon als Gewerbe angemeldet und also auch offiziell mein Geld damit verdient, aber eben nur nebenher. Und am Anfang war es Spaß und dann eben die Möglichkeit zu sehen, ach guck mal, jetzt kannst du hier ein bisschen Geld verdienen und da ein bisschen Geld verdienen und so. Und dann wurde es aber mehr und ich habe gedacht, Mensch, man könnte es drauf anlegen und man könnte es mal probieren, ob es nicht vielleicht doch irgendwie reicht. Und dann war das so, dass meine Frau zum zweiten Mal schwanger war und mit einem errechneten Geburtstermin, wie das eben so ist. Und da habe ich so gedacht, ach weißt du, weil es war gerade so diese Zeit, wo ich dachte, jetzt könnte es so ungefähr hinkommen gerade. Gleichermaßen war mir auch klar, wenn ich mich von heute auf morgen komplett selbstständig mache, keinen Arbeitgeber mehr habe, irgendwo muss ja ein Puffer auch geschaffen sein. Das wird nicht so sein, dass ich sofort ausreichend Aufträge habe. Und da habe ich also im Vorfeld schon Geld zurückgelegt, ne, dass ich eine gewisse Zeit lang einfach überbrücken könnte, selbst wenn ich nichts verdienen würde oder zu wenig. Und das passte ganz gut auch mit diesem Geburtstermin überein, dass ich dann die Summe zusammen hatte, die ich ungefähr wollte und habe gesagt, dann nehme ich doch die 2 Monate Elternzeit noch mit und bin eben danach dann selbstständig. Und das habe ich gemacht und hat geklappt.
Hast du gleich Aufträge bekommen?
Ne, ich hatte ja vorher schon welche und also ja. ich war ja schon ganz gut unterwegs.
Also du hast also, auch was aufgebaut, ne?
Ja klar, also ich hatte, nee. Also ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja vorher schon viele Jahre Live-Musik gemacht und wusste ungefähr, was gehen kann. Ich wusste natürlich auch jetzt, also ich hatte mir so viel Geld zur Seite gelegt, dass ich theoretisch hätte ein Jahr lang irgendwie über Wasser bleiben können und mir in dieser Zeit genug Zeug also ranschaffen können. Das Geld hatte ich dann, glaube ich, aufgrund von diversen Investitionen innerhalb von 2 oder 3 Monaten komplett ausgegeben. Aber ich hatte tatsächlich auch deutlich mehr Geld eingenommen in der Zeit schon, als ich dachte. Also ich kann das so wirklich jedem nur empfehlen. Mir hat es damals selber jemand empfohlen, ein Berufsmusiker, der das schon sehr, sehr lange macht, auf ähnlicher Basis wie ich. Der hat auch gesagt, du hör auf mit diesem halben Scheiß, mach das jetzt halt komplett und du wirst merken, da gehen ganz viele Türen auf. Und ich kann das wirklich nur bestätigen, wenn man nämlich diese Zeit auf einmal hat, wenn man vorher aus einem Job kommt, der, keine Ahnung, 8 Stunden oder sowas hatte am Tag, plus noch 1-2 Stunden Fahrzeit, du hast ja so viel mehr Zeit. Und wenn du jetzt nicht der Typ bist, der dann, weil er mehr Zeit hat, dann die ganze Zeit auf dem Sofa liegt, sondern auch wirklich Lust hat, was zu tun, dann kannst du in dieser Zeit natürlich unheimlich viel schaffen. Und ich habe in der Zeit ganz viel mit anderen Menschen gefrühstückt. Also ich habe so viele, da sind ganz krasse Treffen entstanden. Also ich habe, die Strategie war schon so, ich wollte jetzt erstmal auf allen Ebenen versuchen, Fuß zu fassen. Hauptsache selbstständig so ungefähr. Ne? Also dass nicht jeder Euro durch Musik reinkommen würde erstmal, das war mir klar. Ich hatte aber ein gutes Netzwerk damals schon. Und dann habe ich angefangen, Veranstaltungen mit zu organisieren. Also ich habe kleine Dorffeste mit organisiert, habe mich in irgendwelchen Vereinen engagiert, bin von Firmen dann auch irgendwann mal bezahlt worden, um irgendwas zu organisieren. Habe dann das mit der Whisky-Messe mit aufgebaut, zum Beispiel mit dem Freund und viele andere Dinge. Dort habe ich dann oft dann auch noch die Technik gestellt, zum Teil auch Live-Tontechnik gemacht für die Bands, die dann eben kamen, die ich mit engagiert habe. Dadurch ja wieder mehr genetzwerkt und noch was gehabt, womit ich Geld einnehmen konnte. Weil mir dann die Mittel fehlten zum Teil, also auch die finanziellen Mittel, um Werbung ausreichend zu machen, habe ich dann selber angefangen, noch Videos zu drehen und so weiter. Daraus entstand dann, dass ich Imagefilme gemacht habe. Das ging dann bis dahin, dass ich dann für irgendwelche Firmen plötzlich irgendwelche Imagefilme gemacht habe und für Vereine und dies und das und so und habe damit dann auch noch Geld verdient. Und gleichzeitig konnte ich ja aber überall, wo ich war, auch wieder Werbung dafür machen, dass ich Musiker bin und habe dann für diese Firmen oder für die Vereine oder für was weiß ich dann auch wieder Musik gemacht und so ging das dann eine ganze Weile hin und her und dann war der Punkt, wo das so gut lief, also alles irgendwie so gut lief und auch die Musik so gut lief, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich mal mit diesem ganzen Zeug drumherum aufhören, also mit diesen ganzen Veranstaltungsorgas und Tontechnik und da noch was machen und für den noch irgendwas an der Internetseite und sowas. Hat mich da ein bisschen verzettelt mit allem anderen Kram, dass ich gesagt habe, nee, das muss jetzt aufhören, ich muss jetzt nur noch Musik machen und da habe ich dann angefangen, das alles runterzufahren und dann kam Corona. Und dann dachte ich, blöder, eigentlich und war dann aber froh, dass ich noch nicht alles abgebrochen hatte. Ich meine, klar war selber Musik machen dann eingeschränkt nur noch möglich und deswegen brauchtest du auch nichts mehr organisieren und so. Das ist alles weggefallen. Aber dieses Videoding, das blieb noch und mein eigenes Tonstudio, was ich mir in der Zwischenzeit aufgebaut hatte. Und da habe ich viele Sachen gemacht. Also ich habe gerade in der Corona-Zeit wollten viele Leute dann im Internet gesehen sein. Das heißt, ich habe sehr viele Imagefilme gemacht. Ich habe ganz viele Sprechersachen gemacht. Habe mich dann damit dann doch wieder über Wasser gehalten. Und danach, also nach Corona, ist das dann dermaßen explodiert, dass ich mich also wirklich nicht mehr retten kann. Das ist ganz, ganz verrückt.
Und das bleibt jetzt bis heute so, also dass du keine Akquise machen musst, sondern die Leute kommen zu dir.
Das war schon vor Corona so, aber jetzt ist es noch viel krasser. Also schon wirklich seit ganz vielen Jahren habe ich nicht einen einzigen Auftritt, glaube ich, über Kaltakquise gekriegt, weil ich angerufen habe und gesagt habe, hier, ich bin der Willi, kann ich mal bei euch spielen? Sondern das ist immer gekommen durch Anfragen und ist auch nach wie vor noch so. Es ist auch total lustig, ich spiele jetzt im August eine Ostsee-Tour, so eine knapp zweiwöchige, mit sehr vielen Auftritten, zum Teil zwei am Tag. Ich habe mir nicht einen organisiert. Die Anfragen kamen alle so, dass die genau in diesem Zeitraum lagen und auch noch regional so, dass die perfekt in einer Linie lagen. Und also ich kann nicht erklären, warum das so ist.
Das ist wunderschön.
Aber es passiert gerade und es ist schön und ich genieße das, dass das so ist, ja.
Boah, ja, ich werde ein bisschen neidisch, weil ich bin gerade mal wieder mit Akquise beschäftigt und es ist zäh. Es ist sehr, sehr zäh.
Das glaube ich, das weiß ich auch aus Erfahrung. Ich habe das ja auch gemacht am Anfang. Dass das jetzt nicht mehr so ist, freut mich sehr. Und
ich gönn's dir auch total. Ich wollte nur gerade kurz mal jammern, weil es ist wirklich, also wenn man nicht das Privileg hat, dass einen Leute einfach anklingeln, ist es echt ein zeitaufwendiger und sehr anstrengender Job, sich immer wieder bei Menschen zu melden. Dann kriegt man keine Rückmeldung, dann muss man nachhaken, dann kommt man nicht an die richtige Person, dann heißt es, ach, wir haben kein Geld, nein, sie passen nicht ins Programm. Da bin ich gerade mal wieder.
Na gut, das ist natürlich auch so eine Sache. Das ist sicherlich einerseits darin begründet, also jetzt nicht bei dir, weiß ich jetzt nicht, aber generell bei Künstlern ist natürlich klar, erstmal ist die Frage, was bietest du denn eigentlich an als Programm? Man passt ja und will vielleicht auch gar nicht überall reinpassen. Dann ist klar, dass man sich ja natürlich schon mal die Möglichkeiten etwas dadurch schon einschränken und die allermeisten Sachen passieren, weil mich Leute sehen. Die haben mich schon mal gesehen und buchen mich deswegen wieder.
Ja.
Und dann aber eben, weil man ja auch permanent drüber redet, man ist irgendwo, also ich netzwerke viel. Ich bin irgendwo, bringe mich da wieder ein, vielleicht auch auf einer anderen Ebene als nur Musik, dann kommt man ins Gespräch, dann lasse ich eine Visitenkarte da oder ein Flugblatt. Also meiner Meinung nach, das Flugblatt ist nicht tot. Das ist eins der allermeisten Dinge, die mir Aufträge einbringen, ist, dass mich Leute anrufen und sagen, ich habe hier so ein Flugblatt von Ihnen, von irgendjemand in die Hand gedrückt gekriegt, irgendwie. Meistens zwar auch bei Veranstaltungen, wo mich dann schon jemand gesehen hat, aber der weiß dann wenigstens, wie er mich bei dem anderen vorstellt. Das ist dann nicht nur so ein anonymer Zettel, sondern der sagt, guck mal, den Typen, den habe ich gesehen, der ist gut, der passt zu dir. Und dann kann man sich relativ sicher sein, dass man nicht nur den Job kriegt, sondern dass man auch wirklich dahin passt. Und das ist inhaltlich, aber gut, das geht jetzt viel zu weit.
Ja, ich finde es tatsächlich spannend. Aber genau, also danke fürs Erzählen. Du hast jetzt vorhin so viel aufgezählt, was du alles gemacht hast, bevor du dich dann eben auch fokussiert hast auf die Musik. Woher kannst du das denn alles? Hast du eine Ausbildung?
Konnte ich nicht. Nee, ich kann ja nicht mal Musik. Also ich habe, also ist wirklich so. Das Musikalische habe ich zum Beispiel nie so richtig dolle gelernt. Also ich bin ja auch jetzt nicht so ein riesen krasser Musikdude. Ich spiele manchmal mit Leuten zusammen, das sind solche krassen Profis, wo ich mir denke, jedes Mal, oh, ich würde das auch gern können. Oder ich wüsste auch gern, was in Fis-Moll für Töne drin sind, aber ich bin eigentlich nur so ein erweiterter Lagerfeuer-Gitarrist, der singt und es funktioniert irgendwie trotzdem. Ich habe als Kind mal im Dresdner Kreuzchor und in der Dresdner Semperoper gesungen und habe irgendwann mal Gitarrenunterricht gehabt, schon, ja, aber das war's auch. Also ich habe kein Musikstudium gemacht oder so. Und alles andere, was jetzt mit, also Studio hier, Produktion oder Videobearbeitung und Grafik und so, das ist halt einfach so Learning by Doing so, ne? Also viel YouTube geguckt oder mir das irgendwie erklären lassen von Leuten, viel ausprobiert, viel Zeit reingesteckt, wenig Schlaf, das ist tatsächlich so, aber und dann lernt man halt viel beim Machen.
Und jetzt macht es wahrscheinlich die Erfahrung, ne? Einfach das Machen.
Ja, also gerade zum Beispiel das Videozeug. Ich meine, es gibt krasse Videografen, was die alles können und sowas, ne? Also ich habe mich da ja aber auch nie, ich will auch nie, um Gottes Willen, ich will auch schon jetzt schon sowieso nicht mehr irgendwie Werbung machen für mich als Videokünstler, weil das war ich nie. Ich habe einfach nur für Veranstaltungen, wo ich kein Budget hatte oder keine anderen Möglichkeiten und dachte, nutze wenigstens die sozialen Medien oder so, Videos gemacht halt. Stück für Stück. Und dann kam eben da ein Schnitt mehr dazu und dort eine andere Blende und dann plötzlich die Animation und das noch und jenes. Und dann habe ich mir mehr Gedanken gemacht, wie kann man das filmen und eine bessere Kamera gekauft und so. Und dann war das auf einem Niveau, das für mich okay war und für mein Zeug super in Ordnung. Und das hätte ich aber nie verkauft. Und als dann die ganzen Anfragen kamen von wegen, ja, wir brauchen hier jemanden und so, dann habe ich gesagt, ja, ich bin aber hier kein Profi. Das ist das, was ich kann. Entweder ihr wollt das oder ihr wollt das nicht. Und viele wollten es halt. Was wahrscheinlich auch daran lag, dass es natürlich viele Videofirmen gibt, die mit Recht ziemlich hohe Preise verlangen. Und das konnte wiederum auch nicht jeder bezahlen damals. Und deswegen bin ich da jetzt hier also absolut nicht high class, wirklich nicht. Aber es hat eben dafür gereicht, dass den Leuten geholfen war und mir auch. Und es reicht immer noch und das ist auch in Ordnung.
Und das Sprechen, weil du sprichst sehr schön.
Danke, ebenfalls übrigens. Aber das kam auch hauptsächlich durchs Sprechen. Also, dass ich es eben gemacht habe. Ich habe immer schon gerne, also schon als Kind ist mir dann mal wieder irgendwann eingefallen, habe ich Kassetten bequatscht ohne Ende, also so leere Kassetten auf dem Kassettenrekorder ganz normal.
Das habe ich auch gemacht, ja. Ich habe so Radiosendungen mir ausgedacht.
Siehst du, und jetzt machst du es extrem engagiert. Naja, und dann habe ich einfach aus Spaß Hörbücher eingesprochen oder, also jetzt ohne Ziel oder Auftrag, nur für mich. Und dann habe ich kleinere Hörspielproduktionen gemacht und dann habe ich das und dies und so. Und dann gibt's einen befreundeten Profisprecher, also zwei eigentlich, die ich kenne, bei denen ich mir dann mal so ein paar Tipps abgeholt habe und dann habe ich halt einfach viel probiert und viel, merke das auch jetzt, also wahrscheinlich auch im Zuge unseres Gesprächs kann es passieren, dass ich dann ab und zu dann doch anfange rumzunuscheln oder in den Dialekt zu verfallen oder sonst irgendwas, ne? Man wird dann so bequem. Das passiert schon, ich bin jetzt auch kein Profisprecher, aber für das, was ich tue, also auch die Sprecherjobs, die ich ab und zu habe hier im Studio, dafür reicht's und die wenigsten davon sind ja auch live. Also wenn ich mich mal vertue, kann ich das ja auch nochmal machen. Aber so richtig dolle gelernt habe ich das auch nicht. Das ist auch so autodidaktisch.
Das eine ist ja, wie gut es klingt und wie du es einsetzt. Das andere ist ja aber auch die Stimmgesundheit, weil du bist ja jeden zweiten Tag irgendwo unterwegs. Du singst ganz viel, du sprichst ganz viel. Ja. Merkst du da eine Ermüdung irgendwann?
Nee, zum Glück nicht. Und das ist auch verrückt, weil ich sehr rau singe auch. Also jedenfalls, wenn ich für Erwachsene singe. Also es ist nicht mehr so. Früher war das so. Als ich angefangen habe damit, und da habe ich tatsächlich mal ganz kurz, ja stimmt, da habe ich mal ein paar Gesangsstunden genommen. Mich hat das wahnsinnig gemacht, dass ich immer schon nach 6, 7 Liedern irgendwie so halb heiser war. Und ich habe gedacht, wie geht denn das? Warum ist denn das so? Und dann hat die da kurz drauf geguckt und hat gesagt, naja, du musst mal gucken, du singst immer so nach oben, hast deinen Kopf immer so nach oben geneigt und so und das und dies und jenes. Und dann hat die mir so ein paar Sachen gesagt und dann habe ich gedacht, achte ich da drauf. Und seitdem ging's halt. Und ich glaube, schlimmer ist es, wenn ich nicht so oft singe. Also ich habe jetzt wirklich, gerade jetzt habe ich so eine irre intensive Zeit hinter mir. Ich hatte jetzt im Juni, glaube ich, 25 Veranstaltungen. Und manchmal habe ich ja auch 2 Veranstaltungen am Tag oder ich hatte auch welche, jetzt gerade, vorgestern war es, glaube ich, habe ich 2,5 Stunden am Stück gesungen, also ohne Pause. Aber das geht, mittlerweile geht das. Und schlimmer ist es, wenn ich es eben nicht mache, wenn ich jetzt 2 Wochen lang gar nicht singe und dann wieder reinkomme. Das ist blöd. Also ganz blöd ist natürlich, wenn eine Krankheit kommt, also die Erkältung. Denn das schlägt sich bei mir sehr schnell auf die Stimme. Und wenn ich da einmal anfange, heiser zu werden, habe ich es auch schwer, schnell wieder rauszukommen. Das ist wirklich Mist und ich versuche das mit aller Kraft zu vermeiden und habe übrigens, ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, nicht, dass ich dann irgendwann mal Probleme vom Universum kriege, aber ich habe tatsächlich bis jetzt in all den Jahren, also seit 2011 oder so, glaube ich, nicht eine einzige Veranstaltung wegen Krankheit abgesagt. Es gab nur eine einzige, die ich mal absagen, also mehr oder weniger vorsichtshalber abgesagt habe, nicht hinzukommen. Das war auch nicht so wichtig, weil es war ja eh nur so ein Nebenher-Ding gewesen. Und ansonsten habe ich die alle irgendwie durchgezogen. Aber da kann ich wirklich der allerbeste und geilste Tipp, und gerade für die, die viel singen und sprechen und tatsächlich Probleme haben, den kann ich nur empfehlen, trinkt isländisches Moos als Tee. Nehmt euch das mit, kocht das vor.
Isländisches Moos?
Isländisches Moos. Das ist eigentlich, glaube ich, kein Moos, sondern eine Flechte, wenn man es ganz genau sagen will. Aber es ist auch völlig wurscht. Gibt es, ich habe das tatsächlich in Kilopackungen zu Hause, also lose, und das macht man sich als losen Tee. Ich mache das immer sehr stark, also sehr sehr intensiv, und das koche ich mir vor in Thermoskannen, und also im Winter dann schön warm, ansonsten lasse ich es eben auskühlen und nehme das mit und habe das wenn ich gesangsintensive Zeiten habe, habe ich es eben immer mit. Auf der Bühne trinkst du sowieso. Also ich jedenfalls.
Ja.
Du kannst dann aber nicht anfangen, hier Gelory Voice oder sowas zu lutschen. Kennst du Gelory Voice?
Na klar, ja.
Ja, und das ist im Prinzip ist es Gelory Voice zum Trinken, wenn du so willst. Und natürlich, also das macht auch so einen komischen Schleim. Und es ist irre gut. Also ich trinke.
Das befeuchtet so ein bisschen, weil das macht ja Gelory Voice, ne? Das macht ja, wie du sagst, Schleim.
Ich kann dir
also
das.
Das befeuchtet irgendwie so ein bisschen den Rachen, dass man nicht das Gefühl hat, es ist trocken und wird heiser.
Also alles, was ich dir jetzt dazu erklären kann, ist wahrscheinlich eh falsch. Ich kann dir nur sagen, dass es, also weil ich keine Ahnung habe, wie das genau funktioniert. Ich kann dir nur sagen, es geht halt. Und also es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt eben Wasser trinkst oder irgendeinen anderen Tee oder eben diesen Tee. Und außerdem finde ich es immer lustig, weil man hat immer kleinen Gesprächsstoff, weil jedes Mal, wenn ich mir aus meiner Thermoskanne was raustrinke, was ist denn da drin, was ist denn da drin? Und die denken immer, es ist irgendwelcher Whisky. Oder Fusel oder so. Ja.
Erzähl doch gern mal was über deine Musik. Also was für Musik machst du? Wie entsteht die? Machst du alles allein? Hast du auch Leute, die mit dir Musik produzieren?
Echt mal, wir haben jetzt eine halbe Stunde lang über Tee und andere Dinge gesprochen.
Herzlich willkommen bei Backstage.
Jetzt reden wir über Musik.
Darum geht's doch. Es geht doch darum, dass man mal den Menschen dahinter kennenlernt.
Nein, Quatsch,
und nicht nur die ganze Zeit über die hohe Kunst spricht und so.
Nein, das war doch gar keine Kritik.
Wie entsteht sowas? Ja, was sind Probleme und so weiter?
Nein, freue mich.
Heiserkeit ist ein Problem.
Wirklich, ist es, wirklich. Ist es, ja. Na klar. Nein, übrigens, dazu noch, also das hat mich am auch immer genervt, wenn ich mal so Dorffeste gespielt habe oder so. Ich spiele ja alle möglichen Sachen, ich erzähl's gleich. Aber wenn du auf dem Dorffest spielst, bevor dann der DJ anfängt, irgendwas zu machen oder sowas, und dann bist du fertig mit Spielen und dann reißt der plötzlich die Anlage auf und dann ist das ein unwahrscheinlicher Lärm. Und dann kommen Leute und versuchen, mit dir zu reden. Und dann versucht man, diese Lautstärke der Box zu übertönen, indem man mit dem, weil man will ja verstanden werden, das ist dann ungesund.
Ja.
Und dann wird man noch schneller heiser. Das muss man natürlich versuchen zu vermeiden. So, die Musik. Also, da habe ich ja schon gesagt, ich spiele für die Kinder wie auch für die Erwachsenen. Aktuell, das ist immer so ein bisschen saisonmäßig, habe ich das Gefühl. Jetzt war halt fast nur Kinder gerade eben. Diese ganzen, jetzt im Sommer ist unheimlich viel an Kinderfesten. Also das ist hier, glaube ich, bei mir, ich komme aus Sachsen, noch ein bisschen anders als bei euch. Jetzt auch was so die Kindergärten und sowas betrifft, da bin ich auch viel unterwegs. Können wir vielleicht nochmal drüber reden. Jedenfalls, das ist ein Part. Ich bin Pirat und habe auch nur diese eine Rolle und fühle mich in der sehr zu Hause und fühle mich so, als wäre ich einer. Aber ein friedlicher Pirat übrigens und ein freundlicher. Ich habe keine Waffen bei mir und bin sehr, sehr freundlich und auch mit den Kindern. Das fordere ich mir auch ein. Nee, und das mache ich. Das ist also, dass ich für Kinder unterwegs bin, sowohl in Kindergärten einfach als auch in Dorffesten, Stadtfesten. Ich mache eigene Konzerte, wo man Karten kaufen kann, Kinderkonzerte eben oder bei im Rahmen von Firmenfeiern oder sonst irgendwas. Also wo auch immer irgendwie Kinderprogramme benötigt sind, da gehe ich da hin und mache da sehr aktive Mitmachprogramme. Das andere ist auch wieder eigene Konzerte, solo, im Trio, mit ganzer Band, als Weisgar eben. Das ist deutschsprachiges Liedermachen, eigene Songs. Mittlerweile ist es nicht mehr nur so, Singer-Songwriter geht vielleicht auch so ein bisschen teilweise in die folkige, teilweise so ein bisschen in die poppige Richtung, durchmischt. Da gebe ich mir auch keine Mühe, da in irgendeiner Schublade zu bleiben. Das entsteht, wie es ist. Also im Regelfall spiele ich das nur in Konzertatmosphäre. Also entweder, wenn Leute da so theatermäßig Karten kaufen und dann auf ihren Stühlen sitzen oder Stehkonzerte oder das kann auch mal im privaten Rahmen sein, aber dann eben jetzt weniger bei irgendwie so zwischen Lagerfeuer und Bratwurst, sondern dann eher, es gibt private Veranstaltungen, wo das eben doch eher so ein bisschen konzertmäßig abläuft. Und genau das mache ich eben dann auch ganz viel. Ich spiele ja auch Folk, so Irish Folk, Seefahrt, bisschen Mittelalter. Alles, was nicht ganz so Mainstream trotzdem ist. Also Irish Folk könnte man vielleicht noch so ein bisschen als bekannteres hinstellen, aber es ist jetzt nicht so die besten Songs der letzten 40 Jahre oder sowas. Und das spiele ich dann wirklich überall. Also das spiele ich auch bei Dorffesten, Stadtfesten, bei Konzerten, bei Firmenfeiern, bei Hochzeiten, bei Geburtstagen, bei Beerdigungen, also bei allem eigentlich. Und morgen zum Beispiel, ich denke mal, ich habe schon alles gemacht, morgen spiele ich bei einem sogenannten Trauercafé. Also da sind die Hinterbliebenen von Verstorbenen und die treffen sich da irgendwie einmal im Monat und morgen ist da Grillfest und da spiele ich dann für die.
Ja. Schön.
Und das mache ich, wie gesagt, also das, speziell das, also diese ganze Folk-Sache, das mache ich hauptsächlich alleine, beziehungsweise habe ich noch einen wahnsinnigen Geiger an meiner Seite, der ist irre, also der kann irgendwie alles mitspielen, so ein richtiger Fork-Fiddle-Geiger, so ein ganz verrückter, aber cool. der kann wirklich so richtig dreckig und rau spielen, der kann aber genauso konzertant irgendwas, ganz filigranes spielen, das ist total cool. Also zu zweit spielen wir das auch. Meistens mache ich es alleine und die Kindernummer mache ich auch fast komplett alleine, ab und zu jetzt auch mit dem Geiger. Und in der Band, wenn wir Konzerte spielen, dann ist das mit einem Schlagzeuger, mit einer Bassistin, die Kontrabass oder E-Bass spielt, mit einem E-Gitarristen, der auch alles Mögliche spielt, also drumherum, und der Geiger und eben ich mit Gitarre und Gesang. Aber alle können mindestens noch ein weiteres Instrument spielen, die meisten können noch ein paar mehr, was total lustig ist, aber dann kann man auf der Bühne auch mal tauschen und sowas. Also das ist schon total verrückt, ja.
Das mit den Kindern würde mich noch interessieren, wie das entstanden ist, beziehungsweise was du auch mit den Kindern machst. Also singst du mit denen? Machst du auch sonstige Interaktionen? Tanzt ihr irgendwie zusammen oder erzählst du Geschichten?
Nee, also das mit den Geschichten, das ist nochmal ein extra Punkt. Das mache ich im Rahmen des normalen Kinderprogramms nicht. Mhm. Also da bin ich, wie gesagt, ich komme da als Pirat hin. Ich habe da noch immer irgendwie Kulisse. Ich habe so ein Holzschiff, was dann auf der Bühne steht, so ein kleineres, so aufgeklappt so, ne? Steht es da. Und da sind so Lampen, Lichter dran und Netze. Und dann habe ich jetzt mittlerweile immer mehr Flaggen, die da rumhängen und ein Skelett und das und dies. Und also tausend so irgendwie so Seile und also Schiffstaue und so. Also Haufen so Zeug, also um so eine gewisse Kulisse zu schaffen. Mhm. Ne? Das kann man auch alles irgendwie ohne machen oder aufdrucken oder so. Aber ich merke halt immer wieder, wenn die Kinder kommen, das gefällt ihnen schon. Und ich glaube, ich muss dann immer so drüber nachdenken, das wirst du ja auch wissen, dich vielleicht ein bisschen dran erinnern, wenn du so denkst, so als Kind, man hat, glaube ich, so kleine Kulissen viel gigantischer sich im Kopf gehabt, als sie eigentlich waren, oder Orte oder sowas. Ich bin mal in dem Kindergarten gewesen, in dem ich als Kind war, der in meinem Kopf riesige Hügel hatte und unglaublich groß war. Und dann stand ich da und dachte, hä, das war das wirklich alles?
Ja, so ging es mir mit meiner Grundschule, wo ich letztes Jahr nach langer, langer Zeit das erste Mal wieder war und irgendwie dachte, der Gang ist aber kurz und der Schulhof ist so klein, komisch.
Genau.
Ja.
Naja, und da denke ich mir auch, aus Kindersicht ist das wahrscheinlich ein Riesenschiff, was ich da auf der Bühne habe, und ein Haufen Zeug. Und da ist noch ein Rettungsring und ein großer Anker und naja, sowas. Also erstmal so diese Kulisse. Und dann ist aber tatsächlich, also das Programm an sich besteht tatsächlich im Prinzip erstmal nur aus Musik. Aber insofern, dass es immer irgendeine Mitmachkomponente gibt, weil du kannst kein einstündiges Kinderkonzert spielen, wo die Kinder wirklich von vorn bis hinten da sitzen und brav zuhören. Erstmal macht's keinen Spaß und zweitens macht das heute auch kein Kind mehr. Es gibt Regionen in Deutschland, da geht's. Da können das die Kinder noch, aber die allermeisten können es nicht mehr. Und es ist ja auch nie notwendig. Also ich bin ja da, um die Kinder so ein bisschen zum Mitmachen zu animieren. Und das geht wirklich los mit, wir klatschen einfach rhythmisch, wir machen unsere Lippen warm, wir sprechen uns warm, wir singen zusammen. Ich habe so ein Lied, seitdem ich Kindermusik mache, gibt's das Lied vom Badewannenkapitän. Und da kriegen die dann, ich habe in Massen dann immer so Tücher mit so hellblaue, dunkelblaue Tücher, dann schwenken die als Wellen. Dann kriegen schön. Die, ich habe auch immer 100 bis 200 so Rasseleier mit so einer Schütteleier, weißt du? Und dann kriegen die zum Mitmachen. Habe ich vorne noch Trommeln, also so Kinderkachons und Tjempen und anderes Zeug und Tambourins. Dann machen die mit mir eine Band, dann müssen die, machen wir so eine Art Stopptanz mit Instrumenten. Also wenn ich aufhöre zu spielen, müssen die auch alle aufhören und so, ne? Und ja, dann so Bewegungszeug und dies und das. Und das meiste geht halt, also spinnt sich dann auch um das Piratenthema eben drumherum. Es ist keine reine Piratenshow, weil ich hin und wieder auch mal ein Lied spielen muss, was die eben auch kennen einfach, also aus ihrem normalen Alltag da. Das ist auch völlig okay. Also ich tauche halt als diese Piratenfigur auf und mache das da, aber ich muss nicht alles nur um Piraten sich drehen. Aber das ist es im Grunde, genau. Also aktives Mitmachprogramm quasi mit allen Sinnen. Am Ende schieße ich jetzt schon seit langer Zeit immer so eine Kanone ab. So eine Konfettikanone ist das am Ende. Eine große Show draus. Wir zählen dann von 10 bis 0 runter. Und ich sag denen dann vorher noch, dass sie da unbedingt Platz machen müssen, weil ich da bestimmt irgendwas wegschieße oder so. Oder keine Ahnung was. Und also das ist eigentlich ganz witzig. Ja. Und dann mit Autogrammkarten und Fotos. Und das ist total geil, weil die fragen dann auch so viel. Weißt du, die kommen dann an, wollen Dinge wissen und wollen gar nicht wieder gehen, und es ist schon schön, ja.
Mhm. Ich finde Kinderpublikum auch immer super spannend. Also im Theater ist es natürlich noch mal was anderes, weil da müssen die Kinder sitzen und gucken.
Naja.
Natürlich gibt's auch interaktives Theater, das ist aber nicht unbedingt das, was ich so anbiete, sondern ich erzähle vorrangig Geschichten. Aber dann ist es auch spannend, wenn man fertig gespielt hat und der Applaus war, dass dann die Kinder danach zu einem kommen und was sie dann alles noch wissen wollen, was sie anfassen und sehen und verstehen wollen oder rückmelden wollen. Das ist total schön.
Ja, und du erzählst dann aber eine Stunde für die Kinder einfach, oder?
Naja, also das ist unterschiedlich. Ich mache ja Live-Hörspiele. Da ist es dann, dass ich wirklich stehe und vor allem erzähle. Das ist dann vor allem über die Stimme, über Musik, Sounds, Klänge, ein bisschen auch was zu gucken, aber es ist vor allem zuhören. Und ansonsten halt Kindertheater. Also da spiele ich auch mit einem Kollegen dann zusammen und wir erzählen eine in sich geschlossene Geschichte.
Okay, aber dann seid ihr immerhin zu zweit und habt Interaktion untereinander.
Auch, ja, ich habe auch Stücke, die ich alleine spiele.
Okay.
Aber ja, es ist das wäre jetzt so das klassische Kindertheater, das, was ich mit meinem Kollegen zusammenspiele, ja.
Cool, muss ich mir mal anschauen. Das würde mich mal interessieren. Also gerade auch was die Aufmerksamkeit so betrifft, der Kinder und
Das ist
sowas.
auch ein Riesenthema im Moment bei mir, bei meinen KollegInnen auch aus der Theaterszene, ist, wie schafft man es, dass Kinder eine Stunde lang zugucken oder eine Dreiviertelstunde lang? Ich hatte da ein ganz cooles Beispiel, also cool, naja, von einem Theaterfestival in Mainz, wo ich letztes Jahr war. Und da war eine ganz zauberhafte Puppentheaterspielerin, die hatte auf einem ganz kleinen Tisch hat die so ganz zauberhaftes Puppentheater gespielt. Und so nach 5 Minuten habe ich vor mir ein Kind die Mutter fragen hören: Mama, wann kommt denn was anderes? Im
Ja.
Sinne von, wann schalten wir um? Wann kommt was anderes? Wann kann ich swipen? Ne? Und dann hat die Mutter halt auch nur irgendwie gesagt, ja, nix, das kommt, das schauen wir uns jetzt an. Das kommt jetzt. Und das ist halt im Moment so. Ne?
Da
Aber ich
könnten.
glaube da eigentlich immer noch voll dran. Also ich merke auch, dass es funktioniert. Wenn man Kinder ernst nimmt und wenn man den richtigen Rahmen schafft, dann können die zuhören und dann wollen die das auch.
Genau, wenn man den richtigen Rahmen schafft, ist ein gutes Wort. Also darüber könnten wir jetzt wahrscheinlich 3 Podcast-Folgen
Ja,
machen.
ja.
Nur alleine darüber. Also da habe ich auch genug erlebt und könnte genug Dinge erzählen. Aber das stimmt. Also sagen wir mal so, neben Dosenwerfen und Hüpfburg wird es jedenfalls schwer.
Ja. Ja,
Aber
ja.
anderer Punkt. Nee, also das, da habe ich, gut, egal.
Lass mich aber noch was anderes fragen. Und zwar, du hast jetzt vorhin irgendwie gemeint, ja, hier in deiner Region und hier in einer anderen Region, bist du in ganz Deutschland unterwegs?
Ja, also schon. Ich versuche natürlich alleine aus Effektivitätsgründen viel also in Sachsen zu bleiben, was ganz gut geht. Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt nur für Erwachsene spielen würde und das Kinderstandbein nicht hätte, dann wäre es ein bisschen schwerer. Durch diese Kindersache geht's ganz gut. Wir haben, das wollte ich vorhin noch sagen, also wir haben in Sachsen einen Vorteil, den, glaube ich, fast kein anderes Bundesland hat. Wir haben in den Kindergärten sehr viele Angebote, dass Leute kommen wie ich. Also nicht, ich rede jetzt nicht von Musikpädagogen oder sowas, sondern, naja, sagen wir mal von Unterhaltungskünstlern. Also ob das jetzt Puppentheater ist oder Musiker oder ein Clown oder irgend sowas. Und die Kitas haben ein eigenes Budget, die Leute dann eben auch zu bezahlen und auch anständig zu bezahlen, würde ich sagen. Und das kenne ich kaum aus anderen Bundesländern.
Nee, kann ich auch nicht.
Die meisten müssen das dann irgendwie über die Elternschaft finanzieren oder machen es halt gar nicht. Also schon deswegen bin ich halt mit dem Programm sehr viel in Sachsen, aber auch deswegen, weil ich, also schon allein im Dresdner Raum, ich weiß nicht, wie viele 100 Kitas es hier gibt. Ich kann also selbst hier wahrscheinlich 300 Kitas besuchen, ohne dass ich eine doppelt gespielt habe. Und habe ja auch mehrere, die mich jedes Jahr buchen und so. Und manchmal habe ich ja 2 am Tag oder sowas. Also das ist, also da würde ich es gar nicht schaffen, jetzt nach Hessen oder Bayern oder irgendwo zu fahren. Jetzt am Wochenende zum Beispiel war ich in Hessen, oder in Nordrhein-Westfalen war ich öfter mal gewesen. Jetzt mittlerweile ziemlich viel an der Ostsee. Ansonsten Berlin, Brandenburg, Thüringen. Also ich bin nicht in jeder Ecke. Ich glaube beispielsweise, ich bilde mir ein, in Baden-Württemberg war ich, glaube ich, noch nie. Also jedenfalls nicht musikalisch. Weil ich halt eben dahin fahre, wo mich die Leute buchen. Und durch
Ja.
diese Ostsee-Gigs, die ich jetzt mehr und mehr spiele, habe ich das Gefühl, komme ich jetzt auch noch in andere Bundesländer, weil dort viele Leute sind, die Urlaub machen gerade und von irgendwo anders herkommen. Und dann hat die mich da eben hingebucht, sonst wäre ich auch nicht nach Hessen gekommen. Und es ist auch nicht sinnvoll, ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, jedes Mal 5, 6 Stunden hinzufahren und dann 5-6 Stunden zurück bei den Spritpreisen, die wir jetzt haben, noch dazu und dann musst du noch übernachten und dann, egal wer es bezahlt jetzt, aber es geht ja auf die Kosten auf irgendeiner Seite. Und in der Zeit, wo ich fahre, kann ich ja nicht spielen. Und wenn ich, also ich habe gerade an Wochenenden, habe ich ja oft mal 5-6 Veranstaltungen. Wenn ich aber jetzt noch 10 Stunden fahre, schaffe ich das ja nicht. Und dann bleibe ich natürlich gerne hier, aber grundlegend ist das nicht limitiert. Ich habe auch schon in der Schweiz gespielt oder in Tschechien oder also wo die Leute halt fragen. Aber generell versuche ich die Wege kurz zu halten.
Und machst du auch mal Pause? Also hast du auch mal irgendwie Urlaub oder wo du auch einfach sagst, du brauchst jetzt Familienzeit, du kannst jetzt nicht die ganze Zeit touren?
Kaum. Also es gab auch Jahre, wo wir gar keinen Urlaub gemacht haben, also wo der Sommer einfach so durchlief. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Also wir haben auch dieses Jahr jetzt noch Urlaub als Familie, das machen wir dann schon. Früher war es aber so, da war meine Hauptverdienstzeit einfach der Sommer. Da habe ich auch früher schon sehr, sehr viel zu tun gehabt und in der kälteren Zeit, die jetzt nicht nur aus dem Winter bestand, sondern eben auch aus Teilen vom Frühling und vom Herbst, da war nicht so viel mit Einnahmen. Und da musste ich halt im Sommer alles mitnehmen, was ging. Mittlerweile läuft das eigentlich das ganze Jahr durch und selbst die sauren Gurkenmonate wie Januar, Februar sind mittlerweile sehr gut gefüllt. Und deswegen ist es eigentlich wurscht, wann ich mich mal rausnehme. Die Familienzeit an und für sich ist aber trotzdem immer da. Also es gibt ganz viele Leute, die dann immer sagen, Mensch, und siehst du dann überhaupt deine Familie und so. Aber guck mal, von diesen, ich glaube, 25 oder so Veranstaltungen, die ich jetzt im Juni hatte, da waren ja schon bestimmt 12, 14 oder sowas Kindergärten. In den meisten habe ich vormittags gespielt. Ich versuche das nicht am Nachmittag zum Sommerfest mit den Eltern zu machen, sondern vormittags, weil man dann eben einen anderen Rahmen hat. Mhm. Und weil da nicht die Oma von hinten kommt und sagt, ach, hier, isst doch mal noch ein Muffin, nee, dass du mir verhungerst in der Stunde oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
So, das heißt, ich bin zwischen 9 und 10 arbeiten und ein bisschen vorher und nachher. In der Zeit sind meine Kinder in der Schule, meine Frau ist arbeiten, dann kommen die nach Hause, da bin ich schon da. Also ich bin eigentlich ziemlich viel da durch dieses Kinderzeug eben. Ne? Und wenn ich jetzt woanders hinfahre, sind die dann wiederum oft auch mit. Meistens haben die ja was davon, auch mitzukommen. Also im Sinne von, da ist ja dann immer irgendwas, wenn ich da hinfahre.
Ja.
Ne? Also ich habe schon auf dem Ponyhof gespielt, da sind sie eben geritten. Oder ich spiele auf dem Jahrmarkt oder sowas, dann fahren sie halt Karussell kostenlos die ganze Zeit oder sowas. Oder irgendwas ist ja immer. Also irgendeinen Vorteil haben die ja davon. Meine Frau ist ganz oft mit und hilft ganz viel und so. Also wir sind schon viel zusammen. Unser Alltag ist bestimmt ein anderer als der von anderen Familien, das mag sein. Aber ich glaube kein schlechterer. Und also wir kommen da als Familie sehr gut damit klar.
Nee, klingt gut ausbalanciert so, ne?
Ist es ja. Eigentlich schon. Also ist viel los, ja. Muss es aber auch. Also ich meine, ich würde behaupten, ich habe relativ hohe laufende Kosten und die müssen ja auch gedeckt werden. Und also selbst wenn nicht, ist auch egal, wenn jemand anruft und sagt, kommst du spielen, ich gebe dir Geld, naja, dann sagst du nie, nö.
Ach nee, dann nicht.
heute habe ich eigentlich eher Lust aufs Sofa. So, passiert ja nie.
Was ich auch spannend finde, ist, dass du es irgendwie schaffst, in diesem Trubel auch noch dein Instagram-Kanal so schön zu füllen. Also da immer wieder Videos auch hochzuladen, auch teilweise geschnittene Videos oder eben auch Stories und so. Du warst jetzt irgendwie jetzt am Wochenende einen Holzdrachen einweihen. Das fand ich auch irre cool aus.
Ja.
Das ist sowas, was mir persönlich schwer fällt, dass wenn ich irgendwo ein Gastspiel habe und dann habe ich dort schon die ganze Verantwortung, die ganze Orga auf meiner Seite und muss das irgendwie schon wuppen, dass ich dann noch dran denke, ach, jetzt könnte ich auch noch ein Selfie machen oder so.
Ja, das stimmt. Also ehrlicherweise nervt es mich auch ein bisschen, weil ich würde viel ruhiger leben, wenn ich den ganzen Kram nicht machen würde.
Ja.
Gleichermaßen im Ranking von wo kriege ich jetzt die meiste Aufmerksamkeit und dementsprechend die meisten Aufträge wieder raus, ist Social Media, eher Facebook bei mir als Instagram, immer noch das, was wirklich Platz 1 ist. Das ist das Allermeiste. Also
da kommen auch Aufträge rein,
ja,
dass Leute dich
ständig,
darüber dann...
Ah, ständig.
Ja, okay.
Also Allermeiste ist natürlich, also stimmt eigentlich nicht, Platz 1 ist, mich haben Leute irgendwo spielen sehen, also live.
Ja.
Aber Platz 2 ist dann spätestens sind die sozialen Medien. Und das habe ich, also wirklich, also, gerade jetzt, also bei uns, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so heißt, bei uns heißt das Zuckertütenfest, also wenn die Kindergartenkinder, die Großen, rausgehen aus dem Kindergarten und dann in die Schule kommen, dann machen die meistens noch so ein Abschiedsfest, heißt Zuckertütenfest. Und das hast du immer im Juni meistens. Ich poste das also quasi dreimal oder so ein Selfie mit hier, guck mal, ich bin gerade im Kindergarten so und so. Und dann denken die anderen, ach ja, genau, können wir doch auch mal buchen.
Ja,
so, zack.
Ja, dann können wir den ja auch mal einladen.
Und so kommt das. Also es kommt ganz viel über so ein Zeug. Das mit diesen Videos und so. Naja, ich habe irgendwann dann aufgehört, so perfekt sein zu wollen. Also ich bin ja eigentlich so ein, im Grunde eigentlich ein Perfektionist, aber ich habe das lange abgelegt, weil geht nicht. Nützt auch nichts, weil du weißt selber wahrscheinlich, wie du Instagram-Videos guckst oder sowas. Man guckt das, zack, durch und dann ist es vergessen. Ne? Also wenn du jetzt mal eine halbe Stunde Instagram-Kurzvideos guckst, weißt du nicht mehr, was du da geguckt hast. Und wenn sich da jetzt einer tierisch viel Mühe gibt, ist es eigentlich auch umsonst. Also mache ich das so schnell, wie es irgendwie geht. Weißt du, wie viel Zeug und auch gutes und qualitativ cooles Zeug ich habe, was ich eigentlich mal den Leuten zeigen müsste. Ich komme nicht dazu, diesen ganzen Kram mal aufzuarbeiten und zu zeigen. Ist eigentlich schade. Ja, aber...
Was ein Management.
100 Mal drüber nachgedacht, auch schon probiert, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ist nicht so einfach. Und ich habe es, glaube ich, lieber selbst in der Hand. Mhm. Aber ich tatsächlich ist es so, wenn ich zu einem Auftritt fahre, denke ich mir schon ungefähr, ich weiß ja, was wird dort ungefähr passieren. Und dann denke ich mir schon ungefähr, okay, wie konnte das lauten, was ich da jetzt schreibe? Manchmal schreibe ich mir es sogar schon vor, damit ich es dann nur noch kopieren und einfügen muss, so ungefähr. Und das Foto ist am Ende schnell gemacht und fertig. Ich mache ja halt auch nicht noch 100 Filter drüber oder sowas. Das kommt halt so raus, wie es eben ist. Und manchmal passieren halt so Sachen. Und das sind eben die, die natürlich in den sozialen Medien auch am besten ankommen. War ich jetzt im Kindergarten gewesen, kam eine, wollen Sie nicht noch was essen? Ich sag, ja. Und dann hat sie mir so einen Teller so zurechtgemacht mit so Schnittchen und Obst und Gemüse und das und dies und so. Dann habe ich halt davon ein Selfie gemacht, irgendwie so sinngemäß so, als Kinderliedermusiker hast du immer irgendwo was zu essen, irgendwie ein Vorteil oder so, ne? Das war kein hochwertiges Foto, das war irgendwie so ein Schnappschuss nebenhin. Aber das sind so Sachen, die kommen halt an. Und dann schreiben die Leute drauf und dann reagieren die und das und dies und Übrigens, finde ich, hat sich das sowieso sehr verlagert. Also alles, was ich auf Instagram und Facebook poste, das schiebe ich auch bei WhatsApp rein. Und ich habe also, es hat sich extrem zu WhatsApp verlagert. Es schreiben mir so viele Leute nicht mehr über Instagram oder Facebook, wo ich früher wirklich mal eine ganz gute Community, sehr aktive Community hatte. Die schreiben jetzt eher aktiv über WhatsApp, was natürlich mehr Arbeit macht, weil ich dann wieder darauf antworten muss. Aber man hat immer noch diesen Kontakt zu den Leuten. Das finde ich schon ganz cool.
Wie funktioniert das technisch? Kann auch sein, dass wir das jetzt rausschneiden. Ich wollte noch gerade mal wissen, haben die Leute dann also deine Telefonnummer?
Lass das drin.
Können wir darüber schreiben?
Na klar, also ja, also das ist, ich habe jetzt keine offizielle, es gibt ja diese WhatsApp-Gruppen, also die WhatsApp-Profi-Seiten oder was auch immer, wie sich das dann nennt. Das habe ich gar nicht eingerichtet. Also die Leute haben meine private Nummer, klar. Also das sehen dann natürlich nur die, die meine Nummer haben, aber das sind mittlerweile schon ganz schön viele. Und alle, also überall, wo du guckst im Internet, auf jedem Flugplatz oder sonst irgendwas, die Nummer, die da steht, ist meine private Nummer. Also wer mich anrufen will, erreicht mich halt. Ne? Da steht kein Management dahinter, das ist keine zweite Nummer. Wer mich anrufen will, ruft mich an. Manche machen es auch. Manche machen auch mitten in der Nacht, rufen die, kam mal irgendein Typ, hat angerufen. Hey, ja, ich wollte mal fragen, morgen hier auf dem Dorffest, wann geht denn das los? Das war schon nach um 12, glaube ich, oder so. Ja, aber das habe ich selten und wer mich dann einspeichert, speichert mich und sieht's halt. Und das ist aber gut, weil du kannst diese WhatsApp-Statusse, kannst du kannst du teilbar machen. Also und dann können das andere in ihrem Status wiederum teilen. Da hast du so einen Doppelpfeil unten, das wissen viele gar nicht. Und damit habe ich eine ziemlich gute Verbreitung. Das ist mittlerweile eigentlich cooler als die anderen Medien, finde ich. Für mich.
Ja, das ist halt so die Krux, ne? Ich bin jetzt endlich mal von WhatsApp weg, was sich total gut anfühlt. Eigentlich würde ich auch gerne aus Instagram raus, einfach wegen der ganzen Meta-Scheiße und den ganzen Leuten, denen man da halt dann damit halt Geld in den Arsch schiebt. Zum anderen ist aber auch so, dass ich mich nicht damit wohlfühlen würde, wenn meine Nummer irgendwo überall so einfach zu finden wäre, was wahrscheinlich jetzt daran liegt, du bist ein Mann, ich bin eine Frau.
Ja.
Weil ich da leider gerade erst vor kurzem auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich dann Nachrichten bekomme, die möchte ich eigentlich nicht kriegen.
Klar.
Und dann
verstehe
muss ich jemanden blockieren und das ist dann mehr Stress, als dass es mir nutzt. Ne?
Das verstehe ich absolut, das tut mir auch total leid, also dass das so ist und dass unsere Gesellschaft so funktioniert, ist Mist, aber das ist so und das verstehe ich. Also daher kannst du das wahrscheinlich auch gar nicht anders machen. Ich habe bei mir am Briefkasten den Namen einer befreundeten Musikerin drankleben, die auch im Internet präsent ist, die ziemlich bekannt ist und deren Post halt hier ankommt, weil die natürlich auch nicht ihre Adresse irgendwie im Internet da, ne, und so. Ist halt so. Und das ist blöd, aber mich stört's nicht. Also ich glaube, also unabhängig. Ich finde halt, wer anrufen will, soll halt anrufen. Dann tun sie es halt. Also dann antworte ich oder eben nicht. Und wer mich nervt, fliegt eben raus. Aber diese Nahbarkeit ist irgendwie auch wichtig, finde ich. Also erstmal, dass sie mich erreichen können. Ich meine, jetzt könnten sie auch über eine Betriebsnummer irgendwie. Aber viele, für die ich spiele, das sind ja Leute, Ich spiele ja nicht ständig in Konzerthäusern, wo Angestellte Leute nur dafür da sind, von 8 bis 16 irgendwie mit Künstlern zu telefonieren, sondern das sind ja Leute, die in Vereinen irgendwas engagieren, die arbeiten tagsüber, die können nur abends anrufen. Oder jemand, der seine Hochzeit plant oder einen Geburtstag oder sowas, die rufen halt abends an. Da muss ich sowieso erreichbar sein. Ob es nur auf der einen oder auf der anderen Nummer ist, ist nur auch egal. Und den Stress will ich mir dann nicht geben. Und das andere, was du sagst, mit Meta oder auch was jetzt manche Künstler mit Spotify und so sagen, ja, verstehe ich, aber ich glaube auch nicht, dass wenn wir zwei jetzt uns von Instagram verabschieden, dass wir dann die Welt retten. Und ich glaube auch nicht, dass wir 3 Millionen Leute erreichen, die das dann auch noch machen. Und insofern, für mich ist es ein Marketinginstrument. Ich kann es mir nicht aussuchen, das jetzt wegzulassen, weil für mich ist es ein existenzielles Standbein und ich habe keine Alternative. Also
ja, also, ja, ja, nee, volles Verständnis. Für mich ist das eine Gewissensfrage. Also einfach mit mir selber ausgemacht. Das ist wie, warum ernähre ich mich auf diese und jene Weise?
Ja.
Da ändere ich auch nichts an der Welt dran, wenn ich mich jetzt vegan ernähre. Ja. Aber es könnte halt früher oder später vielleicht dazu führen, dass jemand anderes dann auch vegan wird oder ne? Also das sind halt immer diese, irgendjemand muss halt mal anfangen, Geschichten. Und ich versuche halt gerade einfach Wege zu finden, was gibt es denn noch außer diesen Plattformen, wo man auch Menschen erreichen kann und Menschen mich erreichen können. Da bin ich halt einfach immer neugierig. Ja, mhm. Aber ich verstehe komplett, was du sagst. Und ich bin auch immer noch auf den Plattformen, zumindest auf Instagram vertreten, mhm. weil ich darüber auch Anfragen bekomme. Gerade für diesen Podcast hier läuft fast alles über Instagram.
Ja, klar. Ja, logisch, du musst ja aufwendbar sein. Und da reicht nur eine Internetseite eben nicht aus. Das ist ja, eben so.
Das ist nicht mehr
Und wenn du nicht nur im eigenen Ort bekannt sein willst, na, wo du vielleicht noch ein Plakat hinhängen kannst, was willst du denn anders machen? Ne? Also ich habe Glück, mittlerweile macht freiwillig ein Radiosender für mich hier ständig irgendwie Werbung, ohne dass ich was dafür tue. Das ist total geil. Also hier MDR Kultur heißen die, sind schon überregional auch, hört man die eben ganz normal im Radio und die spielen meine Musik und tatsächlich meistens nicht unkommentiert. Oftmals sagen die dann noch, ah, hier übrigens, das nächste Konzert ist da und so und
oh, das ist ja cool.
Aber auch das hat schon was gebracht, tatsächlich, habe ich rausgefunden, hat tatsächlich schon zu Gästen geführt, aber das ist ja eben das Ding. Ne? Der eine, der kommt, weil es im Amtsblatt, im Anzeiger irgendwie in so steht oder sowas, der nächste kommt eben, weil es in der ganz offiziellen Zeitung steht, der nächste durch das Radio und der nächste da und da
ja,
und da. Und
überall, es ist letztlich die Masse,
überall hast du halt also fünf Leute.
Verschiedenen Kanäle. Ja, ja.
Und Aufwand und Nutzen für jedes einzelne Medium ist eigentlich zu hoch. Aber nutzen musst du es eben trotzdem. Anders geht es eben nicht.
Mhm. Bei Instagram ist mir gerade noch eingefallen, dass ich gesehen habe, dass du mit dem Papa-Piano auch schon mal gesungen hast.
Piano-Papa, ja, genau.
Der war bei mir zu Gast vor einem Jahr.
Ach, guck.
Den kenne ich.
Ja, cooler Typ. Wir haben ewig schon vor, einen Song zusammen zu machen. Also richtig zusammen. Mhm. Also das, was wir da gemacht haben, das war in einem Rahmen von irgendwas anderem. Da hatte ich mal so eine Reihe. Das war übrigens... War das nicht aus der Corona-Zeit entstanden? Na klar, in der Corona-Zeit habe ich so ein Format gehabt, da habe ich Videos gemacht mit Künstlerkollegen. Da haben wir uns vor die Kamera gesetzt und einfach Musik gemacht. Und nachher habe ich das Format nochmal in der zweiten Staffel aufgegriffen und einfach nochmal gemacht. Und da hatte ich das mit 2, 3 Leuten auch übers Internet gemacht. Dann habe ich es mit ihm gemacht und weil er ja nun Kinderliedermusiker ist und ich auch, haben wir ein Kinderlied gemacht. Das habe ich sonst mit keinem anderen gemacht. Und wir wollten schon ewig mal einen Song zusammen machen, was sicherlich auch nicht schlecht wäre. Also weil er ja auch unheimlich bekannt ist oder beziehungsweise
das ist krass.
Also, ja, aber witzigerweise ist er ja einer der Künstler, der wiederum real kaum Bekanntheit hat, aber im Internet Streamings hat in Millionenhöhe und also glaube ich richtig viel Geld verdient damit.
Vor einem Jahr hatte der erst angefangen, sich jetzt mal zu überlegen, wie kann er denn eigentlich auch auf eine Bühne gehen. Das war total der spannende Prozess, ja.
Aber es ist irre, dass der sich so eine Riesenbekanntheit erspielt hat übers Internet eben. Millionen Streams, also wirklich, für den läuft's richtig gut. Und durch den ist meine Kindermusik, also im Streaming-Bereich, extrem, eine Zeit lang extrem gut gelaufen, weil der mich in irgendwelche Playlists reingebracht hatte. Und da muss ich schon sagen, also kannst du über Spotify richtig gut verdienen, also wenn du halt die entsprechenden, also im Erwachsenenbereich decke ich da allenfalls Kosten, aber im Kinderbereich ging das mal ganz schön gut. Ich möchte mal wissen, was der da verdient. Also das muss mit all den Sachen, wo der da drin hängt und abgespielt wird, also warum der überhaupt noch arbeitet, weiß ich nicht.
Ja, ja. Ja, ganz abgefahrener Typ. Also der war auch, ich fand das unglaublich sympathisch, weil der so bodenständig halt
Ja,
war, ne?
ja.
Also der fand das zwar irgendwie alles ganz cool mit diesen Millionen Streams, aber hat auch gesagt, oh ja, wenn er irgendwann keine Lust mehr hat, dann lässt er das halt
Eben.
wieder, ne? Also,
Und das ist aber ein
ja.
gutes Stück Freiheit. Habe ich ja auch schon mehrfach mit dem drüber gesprochen und der sagt eben, ja, wenn ich sitze dann da und dann locke ich mich da ein und gucke eben und wenn dann plötzlich 10 Leute weniger hören, dann kriege ich schon Schweißausbrüche so ungefähr, ne?
Ah, echt?
So.
Okay.
Und wenn das jetzt aber Existenzgrundlage wäre, verstehe ich vollkommen, dass du dann die ganze Zeit da so dranhängst und das ist eben ein Ding. Und dann bist du ja aber auch wieder abhängig. Du bist ja abhängig von diesen ganzen Plattformen. Das ist übrigens das Blöde an Instagram und Facebook und so. Dass du natürlich deine ganze Followerschaft auf irgendeiner Plattform hast, die ja von heute auf morgen auch einfach mal abgeschaltet werden könnte.
Ja, richtig. Wie geht's denn bei dir jetzt so weiter? Geht das jetzt einfach so weiter oder hast du irgendwelche anderen Pläne? Hast du Projekte vor dir?
Also generell, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, habe ich vorhin kurz angeschnitten. Ich habe ja neben den Projekten, die ich gerade eben gesagt habe, mache ich noch sowas, könnte man vielleicht auch so ein bisschen als Erzähltheater mehr oder weniger überschreiben. Also ich erzähle Geschichten und mache Musik dazu. Das ist nochmal ein extra Format. Das baue ich im Moment mehr und mehr aus mit mehr Programmen, weil ich auch unheimlich viel Spaß dran habe. Das dann auch für Kinder. Das gibt's jetzt noch nicht so richtig. Ich habe das schon ein, zwei Mal gemacht, aber das ist mehr so Freestyle gewesen, also nicht mit richtigem Konzept. Das soll auch noch entstehen. Ansonsten habe ich ein Projekt, in dem ich dieses Jahr gerade Pause mache, aber nächstes Jahr wieder dabei bin. Das nennt sich Philharmonic Rock. Das ist also, wir haben da eine Rockband auf der Bühne und ein Orchester. Und wir haben so 4, 5, 6 Solisten, die da singen. Einer davon bin ich. Und das sind dann große Konzerte mit vielen Leuten auf der Bühne und vielen Leuten vor dem Publikum. Also im Publikum vor der Bühne. Und das ist sehr, sehr spannend. Also ich habe 2 Jahre da jetzt mitgemacht, was sehr geil war. Dieses Jahr habe ich, wie gesagt, mich mal rausgenommen. Nächstes Jahr bin ich wieder mit dabei. Das ist ein so ein Ding. Und dann gibt's bei mir immer mal so Pop-up-mäßig irgendwie so Sachen, die ich immer eine begrenzte Zeit mache. Also ich hatte mal ein Format, das nannte sich Y skaliert ein. Noch davor hatte ich mal irgendwie ein Format, da habe ich,
Weisker trifft, ne? Hatte ich noch
na,
gelesen.
das Weißger trifft war praktisch das mit diesen, wo ich einfach nur ein Video mit Kollegen im Internet gemacht habe, also einfach nur einen Song gespielt. Noch davor, also weit vor Corona, hatte ich auch geil, dass man in Corona misst. Also wirklich schon viele, viele Jahre her habe ich mal so Facebook-Livestreams gemacht mit Künstlern und sowas und auch solo oder eben mit Kollegen und so ein Zeug. Und irgendwann entstand daraus aber eine Live-Show, also praktisch wie so eine Art Live-Podcast. Also ich hatte praktisch Musikerkollegen auf der Bühne. Dann habe ich die Leute auf der Bühne interviewt, habe mit denen zusammen Musik gemacht und die Leute aus dem Publikum konnten auch Fragen stellen. Und das war ein sehr, sehr geiles Format, weil ich dort eben auch mit prominenteren Musikern zusammen auf der Bühne war, was mir erstmal gute Reputation gegeben hat, dass ich sagen konnte, ey, ich habe mit dem und dem mal zusammen Musik gemacht, weil wir haben immer zusammen gespielt. Die Leute sind extra aus Berlin oder sonst irgendwo zu mir gekommen, haben mit mir Musik gemacht. Das ist schon mal sehr geil. Ich habe sehr viel davon gelernt. Im Moment liegt das Projekt auf Eis, ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir das mal wieder also aufnehmen. Wir haben das nur einfach extrem übertrieben eigentlich. Ich habe das mit einer Technikfirma gemacht, deren Chef einfach auch sehr viel Lust drauf hatte und der dort also Technik in Größenordnungen angeschafft hat, die es eigentlich hätte für dieses Format nicht geben dürfen. Mit Haufen Moving Heads und das und dies und ach, tausend Sachen. Und ja, eigentlich dafür, dass wir das ja doch in einem relativ kleinen Rahmen live gestaltet haben. Nö, aber das könnte sein, dass das mal wieder passiert. Ansonsten bin ich aber echt und wirklich nicht der Typ, der sich also Ziele und Pläne macht. Also ich lasse das gern so laufen. Wenn irgendwas sich anbahnt, schief zu gehen oder sowas, dann korrigiere ich halt nach. Aber ich will das eigentlich nicht. Ich finde wirklich so, Ziele sich setzen ist nicht gut, glaube ich.
Weil man dann enttäuscht werden könnte, wenn es nicht klappt.
Ja, du hast kein sinnvolles Ergebnis. Entweder du schaffst es nicht, genau, dann bist du enttäuscht. Aber stell dir mal vor, du schaffst es. Was ist denn dann? Das Ziel weg.
Ja, aber dann machst du ja halt ein neues.
Hm?
So funktioniert das doch immer, oder? Man geht doch so von Projekt zu Projekt. Also ich zumindest gehe von Projekt zu Projekt. Und wenn ich mit einem fertig bin, dann habe ich wahrscheinlich, während das eine entsteht, schon wieder eine Idee fürs nächste.
Da sind die Leute wahrscheinlich unterschiedlich. Also ich kenne das sehr und gerade aus dem Künstlerbereich sehr, dass du nach entweder einem abgeschlossenen Projekt oder einer abgeschlossenen Tour oder was weiß ich, dass du dann immer erstmal in so eine Senke hast. Und die will ich nicht.
Ja, das verstehe ich,
So.
ja.
Also so richtig große Ziele kann ich mir gar nicht setzen, weil das meiste ist ja eh auch von außen ein bisschen beeinflusst. Entweder brauche ich Leute dazu, die mitmachen, bin aber nicht der Typ, der sich darauf ausruht oder nur wartet, dass dann endlich einer sagt, jetzt können wir mal. Das sind meistens, also die ich haben will, ja engagierte Leute, die sowieso schon 1000 Sachen machen, so wie ich, und die haben dann auch keine richtige Zeit. Und dann sagt man sich dann, ja, müssen wir mal irgendwann machen und
man müsste mal.
So, ja. Und dann wird das halt nicht. Ansonsten mache ich ja tatsächlich auch selber Podcasts, also mein eigener ist sehr, das mache ich nur aus Spaß. Aber ich mache gerade aktuell noch einen anderen, da veröffentlichen wir tatsächlich jede Woche. Und das ist so ein Schwangerschaftspodcast, das hat gar nichts mit Musik zu tun, aber den moderiere ich eben. Und da veröffentlichen wir, wie gesagt, jede Woche. Das machen wir jetzt ungefähr ein Jahr lang. Wir haben im Januar angefangen mit der ersten Folge.
Wie heißt der?
Before Life heißt der, also drei Wörter. Und das mache ich mit einer Osteopathin zusammen, deren Hauptgebiet vor allem erstmal die Präkonzeption ist, also das Vorbereiten einer Schwangerschaft. Also das ist sehr, sehr interessant. Das moderiere ich nur und nehme es auf und schneide das und so, ne? Mhm. Das ist aber eher ein Hobby, mache ich so nebenher. Naja, und ansonsten ab und zu flattert mal so eine Anfrage rein, kannst du mal hier dafür und dafür und dafür irgendwie was sprechen, dann mache ich das noch. Aber das kommt halt, das kommt und geht und das nehme ich im Moment so hin. Ich merke immer so, also gerade so die Zeiten, wo ich gesagt habe, hier so die saure Gurkenzeit, wo nichts weiter los ist, na, da organisiere ich mir dann halt selber Veranstaltungen. Das habe ich ja auch gemacht. Also es gibt eine neue Veranstaltungsreihe, die ich gemacht habe, wo ich das, was ich mit den Videos gemacht habe, im Prinzip live mache, also ganze Konzerte spiele mit Kollegen und also mit Songs auch, die ich vorher nie gespielt habe und sowas. Das mache ich jetzt noch, aber das kommt, wie es halt kommt.
Ich finde deine Mischung so beeindruckend, weil du einerseits wirkst so total geerdet und ruhig und entspannt und dann bist du aber so einer, der halt die ganze Zeit ne, die ganze Zeit am Rudern ist und am Machen und morgen dahin jetzt wieder was Neues und dann müssen wir das noch planen und wow, ja, neue Ideen. Das finde ich eine interessante Mischung.
Ja, ja. Es ist vielleicht auch ein bisschen Routine reingekommen. War ja nicht immer so, ne? Also ist ja auch viel, zumindest früher viel verbunden gewesen mit Aufregung aller Art. Weißt du, wenn so dieser, wenn sich diese ganze Routine ringsrum aufgebaut hat, wenn du weißt, dass technisch alles funktioniert auf der Bühne, wenn du weißt, dass dein Programm funktioniert, wenn du weißt, dass du über Fehler stehen kannst und sowas und wenn auch der ganze Veranstalterkontakt vor und nachher und was nicht alles da noch so dranhängt, also außerhalb dessen, was man auf der Bühne tut. Wenn das doch alles Routine ist, wenn du keine Angst mehr hast, also Angst, aber so dieses, oh Gott, finde ich jetzt überhaupt den Eingang oder wo ist denn das Haus oder wo kann ich denn da parken oder dieser ganze Bums, der da drum rum ist, ne? Wenn du das alles abgelegt hast, weil du sagst, was soll denn jetzt noch passieren, du hast ja eh alles erlebt, dann kannst du dich ja auf den ganzen anderen Kram mit viel mehr Ruhe dann reinlegen.
Und man hat auch viel mehr Energie dann dafür, weil die Energie halt nicht für diese Sorge drauf geht. Oh Gott, was mache ich hier? Ja.
Und natürlich auch ein bisschen verbunden mit der Sicherheit, dass ich sage, okay, wenn jetzt hier wirklich mal irgendwas total schief geht oder du musst aus irgendwelchen Gründen die Veranstaltung absagen und kriegst kein Geld oder was weiß ich, oder brichst die mittendrin ab und gehst heim, dann kann ich mir morgen immer noch ein Brötchen kaufen. Ne? Also das hilft natürlich sehr und das ist im Moment so. Und deswegen habe ich da viel Ruhe drin. Gleichermaßen, das kommt ja ganz stark noch dazu, du hast es vorhin schon angesprochen, meine Frau und die Kinder, die das sehr tolerieren, was ich tue und nicht nur tolerieren, sondern auch unterstützen, also so oft es geht mitkommen und wenn die aber mal sagen, wir haben keine Lust, dann kommen sie halt nicht mit und dann sind die mir aber auch nicht böse, dann machen sie halt irgendwas, was denen Spaß macht und das ist für die dann okay und für mich ist auch okay. Im Moment bin ich in dem Punkt, wo ich sage, wenn alles so weiterläuft, wie es gerade ist, ist es super.
Schön. Ja. Ich pack mal deine Webseite in die Shownotes von diesem Podcast. Das ist einfach wiseguy.de.
Da findet man eh alles.
Ganz viel über dich. Also da ist eigentlich alles, was wir jetzt besprochen haben und noch viel mehr ist auf der Webseite zu finden. Dann auch weiterführende Links zu Social Media, YouTube und so weiter und deine nächsten Termine, wo man dich live sehen kann. Also da ist alles zu finden.
Danke dir, ja.
Ich habe ja immer eine letzte Frage, die ich zum Abschluss stelle. Soll ich die mal stellen?
Mach.
Was wünschst du dir?
Von wem?
Tja, puh. Also du darfst sie beantworten, wie du magst. Du kannst sie auf dich beziehen, die Welt, oder du darfst dir auch mehreres wünschen. Ja.
Naja, also für mich ganz egoistisch und meine Familie, so blöd und kalenderspruchmäßig, das klingt einfach Gesundheit, weil das ist nun mal die Basis. Mhm. Also ehrlich jetzt, also weg von diesem Kalenderspruch, Kram, aber wirklich, also ist halt so. Erstmal schon mal aus ganz egoistischen Gründen, wenn oder überlebenswichtigen Gründen, wenn ich zu oft krank bin, kann ich nicht auftreten. Das ist schon mal das Ding. Gleichermaßen sehe ich das leider, also ich weiß gar nicht, auf wie viel Beerdigungen ich schon war und zum Teil auch gespielt habe von Leuten, die ich kenne und die noch lange hätten leben sollen. Mhm. Also, das ist das eine. Und ansonsten, auch das klingt ein bisschen kalenderspruchmäßig, aber mir geht, also ich würde es wirklich schön finden, wenn wir alle ein bisschen friedlich zusammenleben würden. Also wirklich im Sinne von, keiner versucht irgendwie dem anderen ständig irgendwas Böses anzutun und nimmt ein bisschen Rücksicht. Und wenn es nur ist, alles. Ich will einfach meinen Schlüssel im Auto stecken lassen und keiner fährt mit dem Auto weg oder so. Weißt du, wie ich meine? Also so ein Zeug. Oder wie auch immer. Also ich klaue nicht ständig irgendwie das Zeug von anderen oder hau anderen auf die Mappe oder muss Angst haben, dass mein Kind vielleicht nie aus der Schule kommt mehr oder alles halt. Also wenn wir alle ein bisschen ordentlich miteinander umgehen würden, würde es wahrscheinlich auch manche Berufsgruppe überhaupt nicht mehr brauchen. Aber es wäre auch nicht so schlimm, da würde sich was anderes finden. Also das wäre irgendwie schön, wenn wir alle ein bisschen entspannter miteinander leben könnten. Und ich wünsche mir, dass das, ich versuche das in meinem privaten Umfeld auszustrahlen und mit den Leuten zu praktizieren und hoffe, dass das Stück für Stück in so einer Art Freundlichkeitenkette irgendwann um die Welt geht. Und du wirst das ähnlich machen, so wie ich dich einschätze. Und das ist es, glaube ich, ja.
Ja, der Frieden fängt bei einem selbst an, ist mein Kalenderspruch dazu.
Ja.
Aber das ist das, was ich so glaube. Wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann ich auch mit anderen im Reinen sein und in Frieden umgehen. Ja, das wünsche ich mir jedenfalls auch. Vielen Dank dir. Wow, wir haben jetzt über eine Stunde gequatscht. Wir hätten wahrscheinlich noch ein paar Stunden dranhängen können, weil es so viel zu erzählen gibt.
Wahrscheinlich.
Ich finde dich sehr sympathisch. Vielen Dank für das, was du so machst und dass du hier warst.
Danke dir. Und vor allem, wir haben überhaupt nicht über dich gesprochen. Eigentlich bist du mal selber interviewt worden? Andersrum?
Ja, in Folge 100, das ist jetzt allerdings auch schon eine ganze Weile her, da haben wir den Spieß umgedreht, da habe ich einen Kollegen eingeladen, der dann mich gefragt hat, was ich eigentlich so mache. Ist jetzt inzwischen nicht mehr ganz aktuell, müsste ich mal wieder neu
also
machen.
Wenn es mal,
oder ich komme zu dir in Podcast.
Ja, wenn es mal wieder rumdrehen, nee, wir können das ja in deinem Podcast machen, also dann drehen wir das in deinem, dann sag Bescheid. Dann,
Sonderfolge.
Sonderfolge 200, weiß ich nicht was, welche bin ich denn überhaupt?
211.
Alles klar. So, dann weiß ich nicht, 250 oder 30 oder irgend sowas machen wir dann. Frag Leni alles, was du willst.
Ja, dann frage ich dich. Dann moderierst du das Ganze. Das ist doch cool.
Können wir gerne machen.
Ja, Deal.